Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten in Brüssel über einen dauerhaften Krisenmechanismus zur Stabilisierung des Euro. Er soll von 2013 an den bestehenden Rettungsschirm ersetzen. Im Mittelpunkt steht ein neuer Hilfsfonds, in den erstmals auch Bargeld eingezahlt wird. Außerdem sollen die Euro-Länder ihre Wirtschaftspolitik enger aufeinander abstimmen und sich zum Sparen verpflichten.
Sie trommeln nicht aus Freude darüber, dass nun endlich das große Rettungspaket für den Euro verabschiedet wird. Auch in Brüssel demonstrieren heute Gewerkschaften gegen die Beschlüsse. Sie fürchten, dass vor allem Arbeitnehmer für die Krise und die künftige europäische Wirtschaftspolitik zahlen müssen. Die Betonung liegt da sehr auf Sparkurs und darauf, den Vergleich der Lohnstückkosten künftig zum Maßstab aller Lohnverhandlungen zu machen. Die politische Seite versucht da zu beschwichtigen. Alle Anstrengungen dienen der Lösung der Krise und finanzieller Stabilität. Aber das wichtigste Ziel ist, Jobs zu schaffen. Welche Entbehrungen das bedeutet, weiß man in Griechenland schon genau. Und Portugal steht Ähnliches bevor, erst recht, wenn das Land unter Europas Rettungsschirm flüchten muss. Was der Gipfel beschließen wird, ist ein umfangreiches Paket zur Stabilisierung des Euro. Es ist nicht das erste und nach Ansicht vieler Experten wird es auch nicht das letzte sein. Die Kanzlerin ist stolz darauf, dass sie einiges durchgesetzt hat. Das gilt vor allem für die Verschärfung des Stabilitätspaktes und für die allerdings nicht sehr verbindlichen Orientierungen für die Wirtschaftspolitik. Mit anderen Forderungen aber ist die Kanzlerin vorerst gescheitert. Der Entzug von Stimmrechten gehört dazu, vor allem aber die zeitliche Befristung der Finanzhilfen für Schuldenstaaten. Die gibt es nun für immer, ergänzt um die Erkenntnis, dass europäische Staatsanleihen künftig keine absolut sichere Geldanlage mehr sein werden. Und der deutsche Steuerzahler wird tun müssen, was immer bestritten wurde. Er wird mit vielen Milliarden für den Euro einstehen müssen.
Die Finanzkrisen in Euro-Ländern wie Griechenland, Irland und Portugal hatten die EU-Partner dazu gebracht, über eine Ausweitung des Rettungsschirms nachzudenken. Das jetzt vorliegende Gesamtpaket gilt als größte Reform seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahr 1999.
So ein mildes Lüftchen wie am Nachmittag in Frankfurt erlebt er derzeit selten, der Euro. Stattdessen Stress in Euroland, drohende Staatspleiten, Spekulanten, Wirtschaftskrisen prasseln auf die Gemeinschaftswährung ein. Die Lösung ein dauerhafter Rettungsschirm. Er soll ein Volumen von 700 Milliarden Euro bekommen. Davon kann er bis zu 500 Milliarden verleihen. 200 Milliarden sollen zusätzlich das Vertrauen der Märkte auch bei Krisen gewährleisten. Einen gewichtigen Teil steuert Deutschland bei, 168 Milliarden, also gut ein Viertel. Anders als bisher machen die Euro-Staaten jetzt nicht nur milliardenschwere Zusagen für den Krisenfall, sondern sie zahlen tatsächlich Geld ein. 80 Milliarden Euro in bar wird der neue Rettungsschirm vorhalten. Aus Deutschland kommen davon rund 22 Milliarden.
Man muss aufpassen, dass sich die Länder nicht ausruhen auf einem Mechanismus, in dem sie Kredite erhalten. Aber dem soll dadurch vorgebeugt werden, dass Länder, die temporär Kredite bekommen, über diesen Mechanismus auch wirtschaftspolitische Auflagen zu erfüllen haben.
Diese Auflagen für Staaten in der Krise müssen erst noch formuliert werden, damit schlechte Haushaltsführung keine Schule macht in Euroland.
Vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag für den neuen dauerhaften Euro-Rettungsfonds geworben. Deutschland profitiere wie kaum ein anderes Land von der Gemeinschaftswährung, sagte Merkel in einer Regierungserklärung. Die Risiken für die Steuerzahler seien nach oben begrenzt. SPD und Grüne unterstützten die Pläne. Das Hilfspaket komme jedoch zu spät und reiche nicht aus.
Der Abgeordnete Steinbrück, vormals Finanzminister Steinbrück und die Bundeskanzlerin. Den ersten Teil der Finanzkrise managten sie gemeinsam. Nun sind sie Kontrahenten. Es geht um den Euro, um die Haltbarkeit von Versprechen, um Glaubwürdigkeit.
Ich sage ganz klar, es wird mit der christlich-liberalen Koalition keine Vergemeinschaftung von Schulden geben.
Ich habe ein wörtliches Zitat von Ihnen in Erinnerung, das lautet, ich sage ganz klar, dass es eine Verlängerung des Hilfsfonds nicht geben wird. Wenn Sie sagen, es ist etwas ganz klar, dann gehen bei mir die Warnblinkanlagen inzwischen an.
Die FDP entgegnet zunächst im Sinne der Kanzlerin mit Breitseiten gegen die vergangene, die rot-grüne Europapolitik. Aber dann kommt auch eine erste Warnung an die eigenen Reihen in Richtung Regierungsbank. So einfach werden die Milliarden nicht mehr abgenickt.
Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Und deshalb werden wir in jedem Einzelfall, in dem der Haushalt betroffen ist, dafür sorgen, dass dieser Deutsche Bundestag seine Zustimmung geben muss.
Die feine Balance zwischen Rückhalt und Kritik müssen Linkspartei und Grüne nicht halten. Beide sind so frei und nutzen die Gelegenheit zum Totalverriss.
Griechenland soll öffentliches Eigentum im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Sollen sie auch noch die Akropolis verkaufen? Oder was stellen Sie sich eigentlich vor?
Deutschland steht schon lange für die Schulden anderer Länder ein. Und hören Sie auf, diese einfache Tatsache der Bevölkerung vertuschen zu wollen.
Den Segen der Opposition mag die Kanzlerin nicht haben, dafür aber viel Zuversicht. 2011 erklärte sie, werde für den Euro zum Jahr des Vertrauens.
Der Bundestag hat das vorläufige Ende der Wehrpflicht in Deutschland besiegelt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich dafür, den Wehrdienst zum 1. Juli auszusetzen. Die Bundeswehr muss sich nun um Freiwillige bemühen. Mit der Wehrpflicht entfällt auch der Zivildienst. Als Ausgleich beschloss das Parlament, einen Bundesfreiwilligendienst einzuführen. In der NATO zeichnet sich eine Einigung zum Militäreinsatz in Libyen ab. Die Türkei ist nach den Worten ihres Außenministers nicht mehr dagegen, dass die Allianz das Kommando übernimmt. Dies könnte innerhalb von 2 Tagen geschehen. Die Militäraktion ist inzwischen ins Landesinnere Libyens ausgeweitet worden. Anders als gestern vom britischen Militär dargestellt, ist die libysche Luftwaffe aber noch nicht ausgeschaltet. Auch die Bodentruppen des Gaddafi-Regimes gehen weiter gegen die Rebellen vor. In deren Hochburgen Misrata und Adjdabia sind beide Seiten etwa gleich stark.
Es ist der 6. Tag des internationalen Militäreinsatzes in Libyen und nichts deutet darauf hin, dass die Intensität des militärischen Vorgehens auf einer der beiden Seiten abnimmt. Nach Luftangriffen auf Ziele in Tripolis in der Nacht bombardierten Kampfjets erstmals auch Militäranlagen im Süden des Landes. Zerstört wurde nach Angaben der Alliierten der Luftwaffenstützpunkt Al-Jufra, 800 Kilometer südlich der Hauptstadt. Tagsüber griffen französische Flugzeuge in das Geschehen im Westen des Landes ein, bombardierten einen libyschen Kampfjet, der gerade bei Misrata gelandet war. Ein AWACS-Überwachungsflugzeug hatte den Jet zuvor in der Luft geortet. Gestern noch hatte es geheißen, Gaddafis Luftwaffe sei vernichtet. Ein Checkpoint der Aufständischen bei Adjdabia. Hier sammeln sich die Rebellen zu einem neuen Angriff. In der seit Tagen umkämpften Stadt soll die Lage für die Zivilbevölkerung chaotisch sein. Wasser und Strom sind abgeschaltet. Zehntausende flüchten aus dem Kampfgebiet. Es scheint nicht so, als seien Gaddafis Truppen nach den Luftschlägen der westlichen Allianz deutlich geschwächt. Aus der Küstenstadt Misrata kommen Augenzeugenberichte, wonach Regierungssoldaten mit enormer Brutalität gegen die Zivilbevölkerung und Aufständische vorgehen. Gaddafis Panzer feuerten sogar auf das örtliche Zentralkrankenhaus, hieß es. In Tripolis wurden Kamerateams auch heute wieder in ein Krankenhaus geführt, in dem zivile Opfer der internationalen Luftangriffe liegen sollen. Am Abend hieß es, seit Beginn der Bombardierung Libyens habe es rund 100 Tote unter der Zivilbevölkerung gegeben. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.
In Japan haben die Einsatzkräfte die Lage im Katastrophenreaktor Fukushima noch nicht unter Kontrolle. Bei dem Versuch, das Kühlsystem zu reparieren, wurden heute 3 Techniker massiv radioaktiv verstrahlt. Knapp 2 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben liegt die Zahl der Toten und Vermissten jetzt bei mehr als 26.000. Verseuchte Nahrung und verseuchtes Trinkwasser werden immer mehr zum Problem.
Tokios Gouverneur Ishihara bei so etwas wie einer öffentlichen Mutprobe. Ein großer Schluck Wasser. Die PR-Veranstaltung hat nur eine Botschaft, keine Sorge, das Wasser von Tokio ist sauber und sicher, trotz der am Vortag festgestellten erhöhten Werte von radioaktivem Jod und Cäsium. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert, aber wir müssen ruhig bleiben. Das Wasser von Tokio hat schon immer gut geschmeckt. In Fukushima versuchen die Arbeiter auch weiterhin das Kühlsystem unter Strom zu setzen. Experten fürchten, die Pumpen könnten unbrauchbar geworden sein durch salziges Meerwasser. Damit werden im Moment die Brennstäbe gekühlt. Bei den Arbeiten heute haben 3 Helfer eine erhöhte Strahlung abbekommen. Die Männer hatten in radioaktiv verseuchtem Wasser Stromkabel verlegt. Dabei war 2 Arbeitern radioaktives Wasser in die Schuhe gelaufen. Sie kamen mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik bei Tokio. In der Hauptstadt deckten sich die Menschen auch heute mit Wasserflaschen ein. Viele Supermarktregale waren leer gekauft. Ich würde auch gerne Wasserflaschen kaufen, aber ich überlasse die lieber den Eltern mit Säuglingen. Wir nehmen Leitungswasser, aber kochen es ab. Die Behörden haben nun begonnen, 240.000 Flaschen an Familien mit Kindern zu verteilen. Das Wasser stammt aus der eisernen Reserve der Stadt.
Im japanischen Fernsehen laufen heute die Ratschläge rauf und runter, wie umgehen mit dem Leitungswasser in Tokio. Hilft abkochen, wie putze ich mir die Zähne, was gebe ich meinem Baby zu trinken. Die Ratschläge sollen beruhigen, tatsächlich schüren sie das Unbehagen bei den Menschen hier in Tokio. Hinzu kommt das abnehmende Vertrauen der Regierung. Sie sagt, das Leitungswasser sei nicht unmittelbar gefährlich für Erwachsene. Es gibt nicht viele hier, die das noch glauben.
Eine angebliche Äußerung von Bundeswirtschaftsminister Brüderle zum Atommoratorium hat bei der Opposition Empörung ausgelöst. Das Zitat findet sich im Gesprächsprotokoll eines Treffens beim Bundesverband der deutschen Industrie. Dort hatte Brüderle demnach angedeutet, die Aussetzung der längeren AKW-Laufzeiten stehe im Zusammenhang mit den bevorstehenden Landtagswahlen. Jetzt erklärte der Minister, er sei in dem Protokoll falsch zitiert worden.
Was in Rainer Brüderle vorging, als er im Internet das Medienecho auf seine angeblichen Äußerungen beim BDI las, erschloss sich dem Betrachter nicht. Auf einem Treffen soll der Minister das Atomkraftmoratorium mit wahltaktischen Erwägungen begründet und weiter ausgeführt haben, dass angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen Druck auf der Politik laste und die Entscheidungen daher nicht immer rational seien. Die Opposition ist empört.
Was Sie dort betreiben, indem Sie sagen, wegen der Landtagswahlen machen wir jetzt mal eine Aussetzung und danach geht es im Kern so weiter, das ist ein verantwortungsloses Spiel mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Der Minister wies den Vorwurf zurück. Seine Aussagen seien falsch wiedergegeben worden.
Nein, Sie haben ein Protokoll zitiert, von dem der BDI inzwischen erklärt hat, dass meine Ausführungen falsch wiedergegeben worden sind.
Wenig überzeugend fand die Opposition.
Sie haben beim BDI in Anwesenheit von RWE und E.ON die Wahrheit zu Protokoll gegeben. Das jetzt als Protokollfehler ausgeben zu wollen, macht Sie doch noch viel mehr unglaubwürdig, als Sie vorher schon waren.
Auch wenn der Wortlaut des Sitzungsprotokolls inzwischen dementiert wird, bestätigen Teilnehmer des Treffens, dass Brüderle sich zu dem Thema Atommoratorium geäußert und sich zur Atomkraftnutzung bekannt hat.
Trotz aller Dementis, die Diskussion um Rainer Brüderle ist nicht mehr zu stoppen. Im Regierungslager fürchtet man daraus zusätzlichen Gegenwind für die Landtagswahlen am Sonntag.
Eine dieser Landtagswahlen findet in Brüderles Heimatland Rheinland-Pfalz statt. Bislang regiert die SPD alleine mit Ministerpräsident Beck an der Spitze. Nach den Umfragen könnte sie aber auf einen Koalitionspartner angewiesen sein.
Mit einer Charmoffensive geht Kurt Beck in den Wahlkampfendspurt. Und ganz nebenbei macht der Ministerpräsident seine Position in der Atomdebatte deutlich. Nicht nur die Grünen seien Atomkraftgegner, sondern auch die SPD.
Das ist momentan das zentrale Thema, auch in Rheinland-Pfalz. Und es wäre ja unvorstellbar, dass die Leute Sorgen haben, ein Thema haben und die Politiker reden über was ganz anderes. Das kann es einfach nicht geben.
Julia Klöckner von der CDU ist ihm in Umfragen ganz dicht auf den Fersen. Die Atomdebatte scheut sie nicht. Viel lieber redet sie aber über landespolitische Themen.
In diesem Wahlkampf geht es ganz klar um das Thema Rekordverschuldung in Rheinland-Pfalz. Wir haben 35 Milliarden Euro Schulden, Rekordunterrichtsausfall, die die SPD-Landesregierung hinterlässt. Und das sind Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen.
Ihr Wunschkoalitionspartner von der FDP muss sich derzeit selbst Mut zusprechen. Der Einzug der Freien Demokraten in den Landtag ist nicht sicher. Jetzt kritisieren sie ihren einstigen Koalitionspartner in Mainz.
Die SPD hat eine Reihe von Affären hingelegt. Sie hat aus meiner Sicht den Nachweis erbracht, dass sie den Verlockungen der absoluten Mehrheit nicht erliegen konnte.
Schon vor der Wahl in Feierstimmung die Grünen. Ihre Haltung zur Kernkraft könnte jetzt belohnt werden. Und die der CDU sollte bestraft werden, so die Hoffnung.
Es gibt nur ein Restrisiko. Und das heißt CDU.
Selbst wenn sie in den Landtag kommt, mit der Linken will derzeit niemand koalieren. Sie setzt ihre Hoffnung auf Protestwähler.
Die Linke wird für in Rheinland-Pfalz gebraucht. Wir sind das soziale Korrektiv.
Egal, wer die Wahl gewinnt. Eine Alleinregierung wie die der SPD wird es Umfragen zufolge wahrscheinlich nicht geben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. März.
Das Hoch über Irland zieht sich etwas zurück. Dadurch können Wolken der Tiefs über Nordeuropa in den Norden Deutschlands vordringen. Am Samstag strömt dann deutlich kühlere Luft zu uns. Die Temperaturen gehen vor allem in der Nordhälfte zurück. In der Nacht werden die Wolken im Norden und Nordosten dichter. Erste Tropfen können an der Ostsee fallen. Sonst meist nur lockere Wolken. Auch am Tag im Norden und Osten zeitweise dichte Wolken. Nördlich der Mittelgebirge regnet es etwas. Richtung Südwesten scheint neben Schleierwolken die Sonne. Der Wind wird schwach bis mäßig. An Nord- und Ostsee stark böiger Wind. Heute Nacht 6 Grad im Saarland und minus 3 Grad an den Alpen. Am Tag 5 Grad auf Rügen und warme 20 Grad am Oberrhein. Am Samstag viele Wolken, hier unter Regen oder Schneeschauer, im Süden auch einzelne Gewitter. Am Nachmittag lockert es im Norden wieder auf. Am Sonntag wird es im Laufe des Tages immer freundlicher, südlich der Donau noch Schauer, am Montag Sonne und Wolken, im Süden auch Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 0 Uhr, heute mit Karin Mioska darin. EU-Gipfel in Brüssel, braucht auch Portugal Milliarden und Unruhen in Syrien, die Hoffnung auf Reformen.